Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst am 5. Juli 2026, Kirchgemeinde Löningen, Gumpendingen. Das war der dritte Teil von einer Predigtserie mit dem Titel «Wenn das Schicksal zuschlägt». Sie hören die Anfangsgeschichte vom Hiob-Buch, eine Zusammenfassung von den ersten beiden Kapiteln, erzählt von Jonas Ernst, und dann die Predigt von Lukas und Marian Huber.
Der Hiob ist ein Mann, der gelebt hat im Land Uz. Er war sehr aufrichtig, sehr anständig und sehr gottesfürchtig. Der Hiob hat 7 Söhne und 3 Töchter und viel mehr: 7000 Schafe, 3000 Kamel, 500 Rindergespann und 500 Eselinnen und sehr viele Sklaven. Also er war sehr, sehr reich. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Hiob das grösste Ansehen im ganzen Nahen Osten hatte, von allen Männern. Hiob, seine Söhne, haben sehr viel Feste gefeiert und er ist immer gottesfürchtig und sehr treu geblieben und hat Opfer gebracht und hat seine Söhne geheiligt. Eines Tages ist der Satan zu Gott gekommen und hat gesagt: Logisch ist der Hiob so gottesfürchtig. Schau ihn an, er hat doch alles. Wie könnte er nicht dankbar sein für das, was er hat? Was ist, wenn ich ihm alles wegnehme? Und Gott hat gesagt: Ich überlasse ihn dir, aber du ihn selber nicht antasten. So ist der Satan gegangen und hat dem Hiob alles geraubt, was er hatte. Seine Kinder, seine Tiere, seine Knechte, einfach alles, was er sich erwirtschaftet hat, ist weg gewesen. In der Hoffnung, um den Hiob vom Glauben an Gott abzubringen. Aber das ist nicht passiert. Der Hiob hat zwar traurig um das, was er verloren hat, aber den Glauben an Gott hat er nicht verloren und hat weiter Gott gelobt. So ist der Satan wieder zu Gott gegangen und hat gesagt: Ja gut, aber was, wenn ich den Hiob antaste, wenn ich ihn selber schwäche? Und Gott hat gesagt: Los, ich überlasse ihn dir, aber lass ihm sein Leben. So ist der Satan wieder gegangen. Und der Hiob ist krank geworden und hat einen Aussatz bekommen am ganzen Körper. Er hat sich mit der Scherbe abschaben und war ganz krank gewesen. Sogar seine Frau hat ihm gesagt: Lass doch ab vom Glauben, es lohnt sich nicht. Aber der Hiob hat gesagt: Nein, wenn wir das Gute von Gott annehmen, dann müssen wir auch das Böse annehmen. Und so hat er weiterhin Gott gelobt, obwohl ihm all das Schlechte widerfahren ist.
Liebe Gemeinde, die Frage nach dem Leid hat Menschen schon immer beschäftigt. Warum passiert mir der Schicksalsschlag? Warum ich? Mit was habe ich das verdient? Was soll das? Schon in der Bibel gibt es zu dieser Frage verschiedene Überlegungen. Und wie das die Bibel gerne macht, werden die Überlegungen über das Leid immer in Geschichten erzählt. Dass ein Mensch ein paar Mal unter Touren hat müssen, und zwar meistens ohne eigene Schuld, um das geht es in der Geschichte von Josef. Da haben wir es vor ein paar Wochen davon gehabt. Das kann man nachhören bei Bedarf im Predigt-Podcast. Im Fall von David war er absolut selber die Schuld gewesen. Er hat die Frau von einem anderen geschwängert und um das zu verduschen, ihren Ehemann umbringen. Der Prophet Nathan sagt ihm dann: Gott vergibt dir, wo er seinen Fehler einsieht, der David. Aber dann redet er weiter. Aber, sagt er ihm, die Fehler wird ganz brutale Folgen haben. Das Kind, das durch den Ehebruch entstanden ist, wird sterben. Der David erlebt: Gott vergibt seine Sünde, aber sein Fehler hat trotzdem ganz verheerende Folgen. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Gott geht trotzdem mit dem David weiter. Er geht ihn nicht auf. Eine noch verrücktere Geschichte über das Leid hat der Jonas Ernst vorher gerade erzählt. Da erlebt der reiche Hiob aus dem Land Uz. Man weiß nicht einmal, wo das Land gewesen sein soll. So konstruiert ist die Geschichte. Der Mann Hiob auf jeden Fall, ihm wird alles genommen, was er hat, und dabei hat er gar nichts Böses gemacht. Im Gegenteil, er hat alles richtig machen. Es war ihm sehr ernst mit Gott. Und am Schluss bekommt er noch Geschwür von oben bis unten und seine Frau sagt ihm: Fluch Gott und stirb. Uff. Schlimmer geht's also nicht mehr. In 5 Abschnitten wollen wir darüber reden, über das, was dann passiert.
Der Hiob leidet. Unschuldig. Unverdient. Wie gemein. Höhere Mächte haben entschieden, ihm das unvorstellbare Unglück zuzumuten. Und noch schlimmer, sie wetten darum, wenn es ihm gut dreckig genug geht, dann wird er schon auf Gott verzichten. Es kommt mir etwa so vor wie ein Kind, das ausprobiert, wie viel es braucht, bis ein Regenwurm sich nicht mehr bewegt. Auch wenn der Hiob selber danach fragt, ob er etwas falsch gemacht hat, er bekommt keine Antwort. Zwischen ihm und dieser Geschichte, so wie sie der Jonas vorhin erzählt hat, wird klar, zwischen ihm und einer anderen Welt gibt es keine Brücke. Er hat keinen Einfluss auf das, was da außerhalb passiert. Und er versteht natürlich auch nicht, warum das passiert. Weil er hat ja die Geschichte hinterher gar nicht mitbekommen. Gleichzeitig passieren 2 Katastrophen. Wo die Kinder am Feiern sind, im Haus gibt es ein Erdbeben. Und sie kommen um, weil das Haus zusammengeht. Das ist eine Geschichte, die wir gerade ganz gut kennen aus den Medien. Eine Naturkatastrophe. Und er kommt noch dazu, dass er hier auch leidet, weil andere ihm zu Leid werken. Also Menschen ihm zu Leid werken. Warum gibt es Naturkatastrophen? Warum gibt es Regierungen und Krieg? Wir würden am liebsten alles verstehen gegen wir Menschen und Einfluss auf alles haben. Wir fühlen uns eben nicht so gern ohnmächtig. Aber Hiob seine Geschichte erzählt, wir sind nicht so gross, wie wir es gern wären. Es gibt eben Sachen, die wir nicht verstehen. Was mir Eindruck macht am Hiob ist, er anerkennt sogar noch im Leiden, dass er Gott sein Leben verdankt. Und dass Gott ihm nichts schuldig ist. So viel Gottesfurcht, so viel Ehrfurcht vor Gott mit ihm mal haben. Spannend ist, dass der Hiob im ganzen Hiob-Buch, und das ist also lang, das ist nicht nur mal kurz, nie sich Gedanken macht über den Satan. Er, der Chefankläger, der kleinlich allen Orten Beweis sammelt, für gegen Hiob zu brauchen, für ihn verwendet der Hiob überhaupt keine Sekunde. Und im Rat von seiner Frau folgt der Hiob nicht. Er ist nicht parat, Gott zu verfluchen, sich von Gott loszusagen, dass er damit sein Leben könnte retten. Zum Glück hat er Hiob Freunde. Ich finde, wenn sie ihn besuchen und zu ihm sitzen, in sein Elend, in sein Dreck, das ist doch tröstlich. Ganze 7 Tage und Nächte schweigen sie mit ihm. Solche einfühlsame Freunde möchte ich auch haben, wenn es mir mies geht.
Ja, 7 Tage schweigen die Freunde und dann halten sie es nicht mehr aus. Dann reden sie. Und sie reden lang. Und sie reden viel. Über 20 Kapitel lang schwätzen sie auf der Hiob ein, um ihm zu erklären, was hier Sache ist. 20 Kapitel. Offensichtlich fallen sie dem zum Opfer, wo wir vielleicht auch kennen. Ohnmacht. Ohnmacht von anderen kann auch mehr ohnmächtig machen. Und eigene Ohnmacht, die macht aggressiv. Die Freunde vom Hiob werden immer unleidiger, je weiter das die Geschichte voranschreitet. Ich kenne das von mir auch. Gefahr ist gross, dass ich dann fange an Rotschläge zu geben, wenn ich selber ohnmächtig bin. Zu verurteilen vielleicht auch nach Schuldigen suchen. Für die drei Freunde ist klar, der Hiob muss selber die Schuld sein. Hiob Kapitel 5, Vers 6. Unheil kommt von nichts und kein Leid wächst von selbst aus dem Boden. Du bist schuld. Du musst schuld sein, sonst wird Gott doch nicht so brutal mit dir umgehen, sagen sie ihm. Das ist völlig klar. Du musst etwas gemacht haben, das nicht in Ordnung ist. Gib's endlich zu. Gib's endlich zu, du dummer Mensch. In der Fachsprache heisst das der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn du richtig handelst, dann geht es dir gut. Wenn du dumme Sachen machst, dann wirst du aufs Dach bekommen. Das ist etwas, was in uns Menschen tief verankert ist. Übrigens nicht nur bei Menschen, die die Bibel kennen. Karma heisst der Tun-Ergehen-Zusammenhang im Buddhismus und im Hinduismus und überhaupt in den asiatischen Religionen. Wenn es also im Hiob übel geht, muss er etwas Übles gemacht haben. Das Problem an dem, Problem an diesen über 20 Kapiteln, es hilft nicht. Der Hiob sagt immer wieder, aber ich habe nichts falsch gemacht. Und die Freunde werden im Verlauf immer aggressiver und das ganze Buch zeigt sehr schön und sehr klar, die fixe Vorstellung der Freunde, die helfen nicht weiter. Das menschliche Bedürfnis dahinter ist leicht verständlich. Wenn alles zu wanken beginnt, sucht man Sicherheiten in fixen Vorstellungen. Ich weiß doch, wie Gott ist. Nur leider, so ist Leben nicht. Alles, was lebt, ist in Bewegung. Nur tote Materie ist fix, unverrückbar, definierbar. Zum Beispiel ein Fels. Da kann man genau beschreiben. Sobald man Gott meint, wir kennen ihn und wir können ihn genau definieren. Ab dem Moment machen wir ihn zu einem leblosen Götz. Und ein kleiner Spoiler im weiteren Verlauf von dem Hiob-Buch. Die Freunde kommen am Schluss so richtig flach raus. Sie haben eigentlich den Hiob trösten und dann haben sie sich komplett verrennt. Ganz am Schluss vom Hiob-Buch, im Kapitel 42, heißt es im Vers 7, nachdem der Herr so mit Hiob geredet hatte, wandte er sich an Eliphas aus Teman, einen von deinen Freunden, und sagte, ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nichts Wahres über mich gesagt, so wie es mein Knecht Hiob getan hat. Die Geschichte lässt also keinen Raum für Missverständnis. Wenn du dir ein genaues Bild von Gott machst, dann täuschst du dich. Ja, aber Marianne, wenn das nicht hilft, was hilft denn?
Es ist ja nicht so, dass nicht oder Hiob an den Tun-Ergehen-Zusammenhang geglaubt hat. Das ist ja gerade sein Problem. Er hat alles richtig gemacht, hat er das Gefühl. Und jetzt hockt er trotzdem in der Misere. Aber der Hiob ist parat, sein fixes Gottesbild aufzugeben. Zwei Sachen beeindrucken mich besonders an diesem Hiob. Erstens, er hat früher klare Vorstellungen von Gott. Wenn ich an die Gesetze halte und alles richtig mache, dann ist Gott mir gnädig und es geht mir gut. Und jetzt weiss er, Gott ist offenbar anders. Er handelt anders, als ich habe gedacht. Sein Bild von Gott ist jetzt in Scherben. Und trotzdem haltet er an Gott fest. Auch wenn er gerade überhaupt nicht mehr weiss, wer der Gott ist. Er sagt, dummes Gerede zu den anderen. Wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Das Zweite, was mir gefällt am Hiob, obschon er nicht weiss, an was das er ist bei Gott, im Gegensatz zu seinen Freunden redet er mit Gott und nicht nur über ihn. Er klagt, er beschreibt, wie es ihm geht, was ihn bewegt, was ihm wehtut, was ihn enttäuscht. Er ist ehrlich. Es ist nicht ein Jammern, das, was der Hiob macht. Jammern wäre, sich im Selbstmitleid zu holen und vielleicht sich sogar noch wichtig machen damit. Gut, der Hiob ist bereit, sein fixes Gottesbild aufzugeben und in allem redet er doch noch mit Gott. Es gibt immer wieder Gebet mit in den Antworten vom Hiob. Aber damit ist nichts gewonnen. Er hat ja gleich keine Antworten.
Das stimmt. Ganz lang in dieser Geschichte ist nichts gewonnen mit dem, dass der Hiob an Gott festhält. Viel Kapitel lang kann man nur mit dem Hiob mitleiden. Viel Kapitel lang kann man sich vielleicht ihn als Vorbild nehmen von einem, der auch im Leid an Gott festhält, der seine Hoffnung nicht aufgibt. Über viele Kapitel kann er ein Vorbild sein für Hoffnung. Wenn er die Hoffnung aufgegeben hat, die denke ich, wenn ich die Geschichte lese, dann wäre es mit ihm wirklich zu Ende gewesen, so wie es seine Frau am Anfang sagt. Über viele Kapitel redet Freund auf ihn ein mit unklugen Sachen, mit Sachen, die nicht helfen. Und Gott schweigt. Und dann, wenn plötzlich noch ein vierter Freund auftaucht ist und noch mehr gesagt hat, dann ganz plötzlich redet Gott. Gott redet. Und was erklärt er ihm? Warum der Hiob hat müssen leiden? Warum überhaupt leiden? Was erklärt jetzt Gott endlich, wenn er redet? Nichts. Gar nichts. Ich lese ein bisschen aus dem Kapitel 38, wo denn Gott endlich redet. Der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der meinen Plan verdunkelt, mit Worten gesprochen ohne Verstand? Nun sei ein Mann und stehe mir Rede und Antwort. Ich will dir meine Fragen vorlegen. Belehr mich doch, wenn du es kannst. Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Erzähl es mir, wenn du es weißt. Wer bestimmte, wie groß die Erde sein soll? Wer hat sie mit der Messschnur ausgemessen? Du kennst dich doch damit aus oder etwa nicht? Was erklärt Gott? Nüt. Genau, gar nüt. Die Rede von Gott hat im Kapitel 38, wo er eben vor davon redet, 41 Vers. Im Kapitel 39 kommen nochmal 30 Vers dazu. Alles rhetorische Sätze. Zum Beispiel Kapitel 39, Vers 1. Kennst du die Zeit für die Bergziehen, in der sie ihre Jungen zur Welt bringen? Und wie verhält es sich mit den Hirschkühen? Wann setzen bei ihnen die Wehen ein? Ja, woher soll der Hiob das wissen? Und was tut das zur Sache? Wahrscheinlich, liebe Gemeinde, kommen wir hier zu einem der wichtigsten Punkte von dieser Predigt. Gott erklärt sich nicht. Er ist dir und mir keine Rechenschaft schuldig. Manchmal können wir Jahre später sehen, oh, das ist mir passiert, weil ich ein bisschen reifer werden musste. Aber manchmal geht es uns auch wie im Hiob. Er erklärt sich nicht. Und wir verstehen auch Jahre später nicht, warum das passiert ist. Allerdings das heisst nicht, dass Gott nicht die ganze Zeit beim Hiob gesehen wäre. Es heisst nicht, dass Gott im Hiob nicht zugelassen hätte. Es heisst nur, Gott offenbart sich dann, wenn er das will. Und ob er es überhaupt will, können wir ihm nicht vorschreiben. Aber Marianne, was sollen wir jetzt mit all dem anfangen?
Du meinst, was ich tun könnte, wenn ich leide?
Genau.
Ich lehre im Buch von Hiob Dankbarkeit und Gott wird immer wieder ganz anders sein, als ich es erwarte. Vielleicht ist Gott eben, weil Gott eben das Leben schlechthin ist. Du hast ja vorhin gesagt, was lebt, verändert sich, bewegt sich, wächst. Nur tote Materie bleibt immer genau gleich, also zum Beispiel eine Götzenfigur. Gott hat doch, ist mir in Sinn gekommen, in den 10 Geboten gefordert, wir sollen uns kein Bild machen von ihm. Vielleicht ist das eben, weil er lebt. Und ich lehre vom Hiob auch, zum Reden mit Gott gehört halt auch, dass ich mich zeige, so wie ich bin, mir Gott zumuten mit meinen Fragen, mit meinen Ängsten und Zweifeln. Dass ich das Gespräch mit Gott auch nicht abbreche, wenn es mal schwierig wird. So richtig muff, einfach schweigen. Weil nur so, glaube ich, hat der Hiob es geschafft, in all dem Leid innen die grossen Versuchungen zu überleben und nicht daran zu zerbrechen und auch nicht vor dem Satan in die Knie zu gehen. Ja, und dann gibt es ja natürlich auch noch die andere Situation, dass ich in der Rolle der Freunde von Hiob bin. Also, dass es jemandem um mich herum mies geht. Dass jemand leidet. Im Hiob-Buch kommen 3 Freunde, lang reden die eben mit dem Hiob. Und von dem hast du vorhin ja erzählt. Aber irgendeinmal kommt eben auch noch ein 4. Freund dazu. Der Jüngste, der Elihu. Er redet erst im Kapitel 32. Vorher hat er zugelassen, weil er sich nicht getraut hat, etwas zu sagen. Hey, ja, die alten, die weisen Männer da. Jetzt redet er, und zwar gerade ganze 6 Kapitel lang. Ich verschone euch, die vorzulesen. Es hat aber 2-3 sehr, sehr spannende Sachen drin. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was er sagt. Aber mir denkt, ich kann von ihm lernen, wie man mit jemandem umgehen kann, der eben leidet. Der Elihu, schon wieder etwas, was für unsere reformierten Ohren so etwas speziell ist zu hören. Aber der Elihu redet davon, dass vielleicht ein Engel einem Leidenden Ziel kommt. Dem, der eben unten durch muss. Ein Engel, der sich vor Gott für den Menschen einsetzt. Es kann auch ich sein, so ein Engel. Mich vor Gott für Menschen einsetzen, die leiden. Sogar wenn ich sehe, dass die vielleicht schuld sind oder das Gefühl haben, die sind selber schuld an der Misere, wo sie drinnen hocken. Bei diesem Kapitel habe ich eine Bibel mit einem breiten Schreibrand. Und dort habe ich mir an den Rand geschrieben, andere hei Liebe zum himmlischen Vater. Hei Liebe zum himmlischen Vater. Der Elihu sagt zum Hiob auch, dass Gott jede Wolke, auch die dunkelste, wegpusten könne. Wenn es ihm darum sei. wenn jemand schier verzweifelt ist, braucht er vielleicht mehr, dass ich ihn daran erinnere, Gott kann dein Leid ändern. Dass ich an seiner Stelle glaube, wenn jemand am Verzweifeln ist und nicht mehr glauben kann, dass es Gott jemals noch gut mit ihm meint. Und kaum hat der Elihu von diesem Sturm geredet, von diesem Sturmwind geredet, da fährt eben Gott an zu reden, aus dem Sturm raus. Wir haben schon den gehört davon. Und was passiert dort mit dem Hiob, währenddem das Gott redet, das denke ich spannend. Der Hiob fährt an zu erahnen, wer er selber ist und wer Gott ist. Am Schluss sagt er, Hiob, siehe, ich bin nichts im Vergleich mit dir. Was könnte ich dir noch entgegnen? Ein bisschen später, jetzt weiß ich, dass alles in deiner Macht steht. Ich habe ohne Einsicht geredet. Ja, bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Nichts hat er Hiob bis jetzt können trösten. Die Schuldzuweisungen von seinen Freunden nicht. Argument von Gott oder die Fragen, die viele von Gott oder auch sein eigenes Klagen. Jetzt, wo Gott erfahrbar ist, redet, selbst wenn es etwas ist, das ich nicht beantworten kann. Jetzt, wo der Hiob Gott begegnet, da bekommt er wieder Boden unter die Füße. Der Bruno Brandschen, der Ausbildungsleiter der geistlichen Begleiter in der Schweiz, sagt manchmal, suchst du den Trost von Gott oder suchst du den Gott vom Trost? Suchst du den Trost von Gott oder suchst du den Gott vom Trost? Meine Seele kommt erst zur Ruhe, wenn ich etwas von Gottes Dasein erahne. Unabhängig von den äußeren Umständen. So, wir sollten langsam zum Ende kommen. Es gäbe noch viel Interessantes im Hiob-Buch, aber wir nehmen ja Wunder, wie geht denn die Geschichte vom Hiob zu Ende?
Ein kleiner Schlenker möchte ich noch machen, bevor wir zum Ende kommen. Der Hiob ist ja ein Buch im Alten Testament. Und christliche Theologen haben sich immer gefragt, was haben überhaupt alle Bücher aus der jüdischen Bibel, im Tanach, was haben die zu tun mit unserem Herr Jesus Christus? Im Fall vom Hiob ist das nicht so schwer, die Frage zu beantworten. Sein Schicksal ist eine Parabel für das Leben von Christus. Auch Christus hat fürchterlich unterdauern müssen. Auch er hat als gerechter Mensch ganz grausam müssen leiden. Und im Unterschied zum Hiob ist Jesus den ganzen Weg ins Verderben gegangen. Er ist gestorben. Aber er ist nicht dort geblieben, er ist schon verweckt worden. Und das, sagt das Neue Testament, werden auch wir einmal. Das Hiob-Buch weiss noch nichts von dem Leben vom Jenseits. Das kommt nicht vor, ist nicht im Horizont. Wir aber wissen etwas davon. Im Unterschied zum Hiob ist unser Horizont noch viel weiter. Auch wenn es mit dem Leben auf der Erde nicht mehr gut kommt. Wenn wir gestorben sind, werden wir eine Ewigkeit bei Gott leben. Die Hiob-Geschichte zeigt aber, unter Umständen kann es auch noch in diesem Leben, hier auf dieser Erde, noch gut kommen. Wir gehen jetzt also zum Kapitel 42. Gott hat sich im Hiob gezeigt, aber nicht erklärt. Der Hiob hat seine Lektion gelernt. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass es mit mir gut kommt, wenn ich mir genug anstrenge. Schicksal hat trotzdem zugeschlagen, und zwar unglaublich brutal. Gott hat lang geschwiegen, er hat sich nicht erklärt, aber er war immer bei mir, auch wenn ich das nicht gemerkt habe. Und dann eben der fünfte Vers vom Kapitel 42. Bis dahin kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Und von da an geht die Geschichte nur noch aufwärts. Gott wendet das Schicksal vom Hiob. Von jetzt an überschüttet er ihn mit Segen. Er wird noch reicher, als er es je gesehen ist. Er bekommt weitere Kinder und es heisst ausdrücklich, dass es im ganzen Land keine Frauen gegeben hat, die schöner gesehen sind als Töchter vom Hiob. Nicht schlecht. Hiob lebte danach noch 140 Jahre. Er hatte Freude an seinen Kindern und Enkelkindern bis in die vierte Generation. Dann starb Hiob in hohem Alter, nach einem langen und erfüllten Leben. Das ist der Abschluss von dieser Serie von drei Geschichten über das Leiden. Die Hiob-Geschichte zeigt, Gott ist immer bei dir. Egal, was noch passieren wird. Er ist immer bei dir. Im Schönen und auch im Schweren. Und im Schönen. Amen.